ein Revier wirklich kennenlernen. Heißt Google Maps aufmachen, Hochsitze einzeichnen und damit kenne ich das Revier. Ich glaube ganz sicherlich nicht. Nils, als Revierjagdmeister, du hast viele Reviere gesehen, du hast viele Reviere betreut, sehr intensiv betreut und du hast sie auch kennengelernt. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen.
Ja, das ist natürlich immer spannend. Gell? Meistens eben zum 1.4. Ja, kriegt man das Revier im Prinzip dazugeschlagen oder man hat es gepachtet oder was auch immer. Oder es kommt in den Verantwortungsbereich. Da ist es dann so, laufen. Ja, man muss das Revier wirklich erlaufen, man kann es nicht erfahren. Klar, man fährt mal die groben Wegstrecken ab, aber ansonsten ist es so, man muss in den Wald rein, in die Bestände, gegebenenfalls auch mal in die Einstände. Man findet dann eben die Suhlen, die eben jetzt auch wichtig sind, gerade bei dem Thema Trockenheit. Man findet die Wechsel und wie gesagt, man muss erstmal die Füße in die Hände nehmen und das Revier erkunden. Meistens kristallisiert sich dann auch raus, okay, hier, da war ja schon mal eine alte Reviereinrichtung vom Vorvorpächter vielleicht, gell, dann muss man den Platz nochmal näher betrachten. Dann wäre das vielleicht wieder eine Möglichkeit, die Ansitzeinrichtung dort aufzustellen oder haben sich die Strukturen geändert? Das andere Beispiel wäre, ja, da sagt der alte Jagdpächter, das war immer eine gute Ecke, da muss auf jeden Fall wieder ein Hochsitz hin. Aber die Ecke hat sich vielleicht komplett verändert durch Kalamität, Sturm und. Wie gesagt, das muss man einfach selber bewerten, durchlaufen, marschieren. Das Gleiche ist im Prinzip genauso dann im Herbst, wenn die erste Gesellschaftsjagd vielleicht dort im Revier stattfinden soll. Ja, ich weiß, jeder geht gerne auf den Stand und macht auch Beute, aber als frisch gebackener Revierpächter bzw. Jagdaufseher oder Berufsjäger, was auch immer, geht mit den Treibern mit durch, mit den Hundeführern. Man weiß, wo das Wild liegt, man weiß, wie das Wild läuft dann und. Das hat auf jeden Fall mehr Wert, wie wenn ich da irgendwo jetzt die 2,5 Stunden auf dem Drückjagdstand stehe. Revier kennenlernen geht nur, wenn ich es wirklich erlaufe. Also wenn ich jetzt im Prinzip in die heimlichen Ecken auch mal reingehe. Nicht ständig, aber einmal muss man es tun, um das Revier dann auch wirklich kennenzulernen.
Das Revier ist ja wahrscheinlich auch morgens und abends nicht das Gleiche. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, in den Morgenstunden werde ich wahrscheinlich was anderes sehen, wie wenn ich abends unterwegs bin, geschweige denn mittags. Das sind ja wahrscheinlich auch Unterschiede wie Tag und Nacht im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, natürlich. Also das ist meistens ist es ja ein Thema, wenn ich unterwegs bin, dann halt vielleicht nur rein tagsüber. Aber auch das Thema in der Morgenstunden oder in der Abenddämmerung, das dann auch wirklich zu sehen oder genau zu schauen, was haben wir vielleicht auf den Wiesen für Wildbewegungen und. Auch da hilft einem die Technik im Moment ja auch ganz gut weiter. Es ist besser, wenn ich da morgens eben in der Dunkelheit kann ich vielleicht schon in eine Waldwiese, in so eine Wiesenecke reinschauen und sehe dementsprechend das Wild und dann brauche ich da auch nicht mehr reinlaufen, um das Wild da unnötig auf die Läufe zu bringen. Ja.
Und was mir auch regelmäßig auffällt, irgendwie geht der Wind ganz anders.
Ja, genau, das muss man einfach beachten. Einfache Physik, okay, warme Luft steigt auf, kalte Luft fällt runter. Gerade hier in den Mittelgebirgslagen, hätte ich jetzt fast gesagt, also in den Gebirgslagen hier im Knüll haben wir ja das Thema, gerade bei den Wildarten wie Rotwild, die halt sehr, sehr, sehr empfindlich sind auf den Wind, da muss ich wirklich dann den Wind explizit beachten. Was ihr nicht machen dürft, ist, es gibt verschiedene Apps, die verschiedenen Windrichtungen im Prinzip, die da angezeigt werden, dass man sich da drauf verlässt. Das muss man wirklich vor Ort im Prinzip dann überprüfen und dann entscheide ich auch, okay, hier, wo gehe ich hin, in welchem Bereich gehe ich jagen und wohin nicht. Ja. Windstill gibt es nicht, das muss auch immer klar sein. Ja. Und wie gesagt, vor Ort immer prüfen.
Da gibt es ja auch die verschiedensten Helferlein, sei es jetzt für die Raucher relativ einfach, die haben das meistens am Mann ihren Windanzeiger, hätte ich beinahe gesagt, die stecken sich einfach die nächste Fluppe im Mund, sorgen für Steuereinnahmen und lassen sich den Wind zeigen, welche Richtung geht das. Selbst benutze ich ein bisschen Talkumpulver, habe ich in einer kleinen Flasche, drücke ich zusammen, sprühe ich in die Luft. Seifenblasen gibt's da ja auch. Man kann auch eine Feder nehmen.
Genau, also das, was du eben genannt hast, das wurde, oder haben auch schon alles ausprobiert, bis aufs Rauchen.
Sehr vernünftig.
Ja, Semmelbrösel hat jetzt im Prinzip ein Kollege von mir ein kleines Tütchen abgepackt. Das ist ja natürlich absolut top. Gell? Ganz fein gemahlene Semmelbrösel, die er da vom Hochsitz dann runterrieseln lässt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und das muss man einfach ganz, ganz kritisch betrachten. Eben das Thema Wind ist entscheidend überhaupt für das Thema Jagdausübung. Was man natürlich in so einem Revier auch immer beachten muss, habe ich da einen gewissen Besucherdruck. In den letzten Wochen, wo es jetzt eben so heiß war, haben wir auch festgestellt, die meisten Leute werden dann halt erst nach Sonnenuntergang werden die munter und gehen spazieren mit ihrem Hund, reiten mit dem Pferd aus und. Diese Punkte, die muss ich auch so ein bisschen beachten, berücksichtigen bei der Jagdausübung als solches. Und ja, Besucherlenkung, das ganze Thema hatten wir auch schon hier im Knöll, wo es darum ging, hey, wo werden Wanderwege entlang gelegt oder umgelegt, dass man das vielleicht auch so ein bisschen steuern kann nach Möglichkeiten oder einfach ja, die Befindlichkeiten, die man hat als Revierpächter, dass man die halt auch einfach mal darlegt und sagt, hey, muss das jetzt wirklich sein, dass da der Wanderweg entlang geht oder können wir das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen umlenken oder leiten?
Ja, bei mir durchs Revier geht ein Premium-Wanderweg. Der ist auch sehr Premium besucht, nämlich relativ selten zum Glück. Das kann einem ja auch passieren. Aber nichtsdestotrotz, wie du es angesprochen hast, hey, Freizeitnutzung, wir sind da draußen nicht allein. Wir nehmen immer aufeinander Rücksicht und es entwickeln sich auch oft schöne Gespräche, manchmal natürlich auch kritische Gespräche. Aber im Großen und Ganzen, also von meiner Erfahrung her, ich habe da draußen wenig Leute getroffen, die einem nicht den Erfolg gönnen auf der Jagd und sich auch oftmals dann entschuldigen, dass sie gestört haben.
Ja, Aufklärung ist immer wichtig. Den meisten ist es ja wirklich nicht bewusst, was sie machen in der Natur. Wie gesagt, dann redet man vernünftig mit denen, die alte Thematik, Hund an die Leine, in der Brut- und Aufzuchtzeit und. Erklären, machen, tun, das ist immer wichtig. Natürlich gibt es auch sicherlich Leute, die sind da beratungsresistent. Grundsatz ist immer, ich will mich eigentlich auf der Yacht nicht ärgern. Also ich lege mich da jetzt auch nicht mit irgendwelchen Leuten an oder so. Aber wie gesagt, wenn man die freundlich darauf hinweist, dann verstehen die das auch in aller Regel. Und klar, wenn die, das A und O ist natürlich auch, die sollen auf ihren Wanderwegen bleiben oder auf ihren festen Wegen. Und da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, gerade während Corona, wo der Wald ja dann auch ja sehr voll war mit einer Erholungssuchenden. Ja, das will ich dann 30 Meter neben den Weg und stört es nicht, dass da am Tag etliche Naherholungssuchende im Prinzip ja durchlaufen. Ja.
Da sprichst du ein Top-Thema an. Weil wenn ich jetzt ja ein Revier kennenlernen will oder auch kennenlerne im Laufe der Jahre, weil das ist ja auch nichts, was man mal innerhalb von 2 Wochen macht. Aber wie lerne ich denn das wirklich, ich sag mal, die ganzen Wechsel kennen, auch die Einstände oder auch die Esungsflächen, die sind jetzt ja nicht immer am Wegesrand gelegen, ohne dass ich ständig in salopp gesprochen das Wohnzimmer des Wildes reinstolper.
Ja, idealerweise ist es so, Winter, wenn Schnee liegt, wenn Neuschnee liegt, ist im Prinzip das Revier wie ein offenes Buch. Wobei man auch wissen muss, dass natürlich im Winter auch Phasen gibt, wo das Wild mal mehr oder weniger aktiv ist, das ist auch klar. Insgesamt, man kann das jetzt nicht pauschalisieren, dass ich sage, okay, hier jetzt im Monat April schaue ich mir das Revier an und dann kenne ich das. Man muss das wirklich übers ganze Jahr hinweg sehen, betrachten und auch da in den Folgejahren. Das vielleicht ist es auch das Schöne bei dem Thema Jagd, dass es ja auch nicht immer alles planbar ist oder zählbar ist. Und auch in den Folgejahren kann es da ja auch Veränderungen geben. Man merkt aber schon, das kristallisiert sich dann auch raus, dann wo wirklich das Wild gerne langläuft. Man beobachtet die Wechsel. Man kann zur Beobachtung, Monitoring, kann man auch Kameras aufstellen, dementsprechend an die Wechsel. Und dann sieht man dann auch, wo dementsprechend die Wildbewegung ist. Das ist aber ein Thema, wie gesagt, das kann ich nicht sagen, auch das mache ich einfach nur jetzt mal in einem gewissen kurzen Zeitraum, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Gerade wenn es auch um das Thema Rotwild geht, was bei uns im Knüll ja vorkommt, aber jetzt nicht jeden Tag irgendwo in Anblick kommt, da gibt es auch immer wieder mal Phasen, wo man merkt, okay, hey, jetzt ist wieder das Rotwild mehr bei uns, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es wieder mal Wochen oder Monate, wo man es halt weniger oder vielleicht auch gar nicht sieht, was aber auch nicht zu heißen hat, dass sie gar nicht da sind. Ne?
Und da kann ich ja dann auch einfach mal bei den Nachbarn fragen, um mal ein paar Menschen zu erwähnen, die ja auch uns bei der Revierkenntnis und dem Kennenlernen helfen können. Sind Reviernachbarn, das sind ja auch die Förster. Viel Forst wird, wie zum Beispiel der Stadtwald, wird von Hessenforst mitbetreut. Ja, da fragt man immer den Förster, hey, was hast denn du so gesehen beim Einschlag etc. pp. Grundeigentümer und insbesondere auch unsere lieben Landwirte, die haben ja in den letzten Jahrzehnten mal mehr, mal weniger Wildschaden gehabt. Die sind ja, glaube ich, auch ein super Ansprechpartner, wenn es darum geht, wo passiert eigentlich was im Revier?
Ja, also das ist Kommunikation, das ist immer ganz wichtig. Also ich pflege das auch zu unseren Reviernachbarn. Und ich hatte jetzt auch gerade heute Morgen noch das Thema, in dem einen Bereich, da haben wir nur reinen Wald. Da sind im Moment ja sehr häufig die Schweine unterwegs und direkt angrenzend im Feldbereich viele Maisschläge, große Maisschläge, erstmal unübersichtlich. Dann habe ich im Prinzip dem Jagdaufseher auch Bescheid gegeben, hey, schau doch mal, bei uns sind sie jetzt häufiger in dem Bereich, schau doch mal, ob da bei dir angrenzend vielleicht schon die Schweine im Mais sind. Und da hat er mir dann gleich ein Bild geschickt von einem erlegten Frischling von gestern Abend und dann hat das ja wohl irgendwo auch geklappt. Also wie gesagt, ich finde das immer ganz nett oder ganz gut, wenn man sich austauscht und ja, das gehört einfach dazu. Genauso mit den Landwirten, die Thematik mit dem Wildschaden. Wenn ich unseren Jagdschülern das immer beibringe, wie das Pair-Gesetz ist, dann werden die Jungjäger, die schon einen kleinen jagdlichen Vorsprung haben, weil sie schon ja eine gewisse jagdliche Praxis aus dem Elternhaus oder aus dem Freundeskreis kennen, die sagen, halt, Moment, das Thema Wildschadensverhütung, Quatsch, das nehmen wir raus. Mhm. Das Thema Wildschaden, das läuft bei uns ganz anders ab. Da redet mein Vater als Jagdpächter mit dem Landwirt und dann machen die das untereinander aus. Das läuft dann nicht über die Gemeinde und. Dann sage ich, ja, okay, genau, das ist nämlich der Punkt, Kommunikation. Man redet miteinander, der Landwirt sagt, hey, da habe ich Schaden. Der Jäger sagt, hey, habe ich gesehen, alles klar, ich kümmere mich darum. Und dann wird das meistens auf dem kurzen Dienstweg geregelt, ohne dass es im Prinzip diesen Weg nimmt, so wie es der Gesetzgeber eben aufgezeigt hat. Und das ist einfach, ja, wie in vielen Dingen im Leben, dass man halt einfach miteinander reden muss, ob das eben die Landwirte sind, ob das eben auch der zuständige Revierförster ist, der ja eben auch oftmals ja revierübergreifend einen gewissen Überblick hat, vielleicht auch über ja, Wildbestände, Wildvorkommen. Da kann man eigentlich auch offen drüber sprechen und es ist ja nichts Verwerfliches dran, wenn ich sag, hier, pass auf, bei mir war das Rotwild oder ich habe den und den Hirsch auf der Kamera gehabt und. Ich finde das, wie gesagt, immer ganz, ganz nett, wenn man sich austauscht. Gibt natürlich auch andere Jäger oder andere Revierpächter, die wollen da ihr eigenes Süppchen kochen und ist alles im Prinzip alles streng geheim. Dementsprechend werden auch die ja, frisch gebackenen Jungjäger, die dann eine Jagdmöglichkeit haben, auch eingenordet. Ja, nichts erzählen, was bei uns im Revier geschossen wird oder was da so rumläuft. Ist eigentlich völliger Blödsinn.
Offen damit umgehen und dann funktioniert das Ganze. Und offen zugänglich sind ja auch Kartenmaterial, um mal so einen ganz harten Wechsel zu machen. Jetzt kann ich ja so eine Karte hernehmen und kann darauf mir die Dinge angucken. Da habe ich meine ganzen Hochsitzeinrichtungen eingezeichnet oder, wie wir es ja auch benutzen, verschiedene Apps auf den Handys, Smartphones etc. pp. Da kann man das alles einzeichnen. Jetzt sieht ja so manche Ecke auf der Karte aus, boah, geil, da muss ich doch Jagderfolg haben ohne Ende. Wie ist das denn in der Realität? Ist das wirklich so?
Ja, also wäre schon mal wünschenswert, wenn man dann auch so eine Karte richtig rumhält. Ja. Da geht es schon los, dass man schon mal die Himmelsrichtung im Prinzip benennen kann oder weiß, wo man steht. Also wie man mal so einen Kompass liest. Das ist auch wieder das Thema Technik. Klar, macht es vieles einfacher, gerade die verschiedenen Apps. Aber man darf sich da natürlich nicht drauf lassen. Man muss wirklich dann auch mal vor Ort schauen, ist die Ecke wirklich so gut, wie sie auf der Karte aussieht. Gell? Und man merkt schon auch, das ist jeder, der schon ein paar Tage zur Jagd geht, der hat so seine Lieblingssitze, seine Lieblingsecken. Ja? Wenn vielleicht auch auf der anderen Ecke eine Top-Kanzel steht, aber die wird meistens, warum auch immer, nicht so häufig genutzt wie eben die Lieblingsecken. Und dann ist ja auch klar, dass man auf den Lieblingsecken auch mehr Beute macht, wie auf den Ecken, wo man halt nicht so häufig sitzt. Das ist auch klar. Also, Kartenmaterial ist wichtig, unabdingbar. Das gehört als Grundgerüst dazu für jeden Revierpächter und der Pächter muss das auch im Prinzip seinen Mitjägern mit an die Hand geben, in welcher Form auch immer, damit man da sich auch zurechtfindet und eben gewisse Dinge wie Suhlen, Salzlecken und kann man da eben eintragen oder muss man eintragen, damit man dementsprechend da auch auf dem Laufenden ist.
Auf dem Laufenden bleiben ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft sollte ich mich denn eigentlich mit meinem Revier, in Anführungsstrichen, neu auseinandersetzen?
Ja, also klar, am Anfang ganz intensiv. Ja. Irgendwann hat sich das eingespielt. Haben wir keine außerplanmäßigen Kamalitäten. bleibt das dann auch erstmal weitestgehend so. Klar, Bestände wachsen raus, Kulturen wachsen hoch. Und dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, okay, die Kanzel, die ich dafür teuer Geld hingestellt habe, mitten im Wald, ich aber vielleicht keine Bejagungsschneise habe oder sonst irgendwas. Die Kultur drumherum ist jetzt 3, 4, 5 Jahre alt und ich sehe da kein Stück Wild mehr drin. Dann muss ich das natürlich neu bewerten, neu strukturieren. Die Möglichkeiten sind eigentlich überall gegeben, mal mehr, mal weniger, dass man halt in Form von Forstmulcher Bejagungsschneisen anlegt oder eben wünschenswert ist es, dass man, bevor die Flächen zugepflanzt werden, auch schon Schneisen freigelassen werden, dass ich da auch die Möglichkeit habe, überhaupt Jagd dann auch auszuüben. Ja. Also wie gesagt, es ist immer wieder spannend und manchmal ist es auch so, ich will nicht sagen, dass man betriebsblind wird, aber manchmal läuft man 10-mal an der Ecke vorbei, ja, und denkt sich nichts dabei und beim 11. Mal denkt man, okay, hey, wie wäre das dann eigentlich hier mal dementsprechend eine Reviereinrichtung zu errichten? Macht das Sinn aus den und den Gründen? Und dann probiert man das auch einfach mal aus. Ne? Also wie gesagt, das ist auch so ein Thema. Es muss ja auch nicht gleich überall eine hohe Kanzel stehen, sondern man kann das auch mal mit einem Drückjagdbock oder mit einem fahrbaren Ansitzwagen, kann man das mal ausprobieren und dann entscheidet man sich dazu, okay, hier die Ecke finde ich gut, hat sich bewährt aus verschiedenen Gründen. Und dann kann man vielleicht auch eine feste Reviereinrichtung dort installieren.
Ja. Spannende Frage für diejenigen, welchen, die sich ein Revier pachten wollen. Die schauen sich jetzt ein Revier an, haben 2 Stunden Zeit, sind vollkommen neu in der Ecke oder in dem Revier zumindest, sagen wir es mal so. Was sollten die konkret machen?
Also in dem Zeitfenster von 2 Stunden, dass ich mir dann ein Revier anschaue und ich dann bewerte, hey, ich gebe ein Angebot ab für den und den Preis, das ist ganz, ganz schwierig. Also man schaut sich das mal die 2 Stunden an, alles in Ordnung, und dann macht man in aller Regel dann nochmal alleine einen Spaziergang und schaut dann nochmal so ein bisschen genauer hinter die Kulissen und gewisse Dinge wie Verbiss im Wald, solche Themen geben ja schon mal Aufschluss darauf, okay, wie ist das Wildvorkommen, wie kann das sein? Also diese allgemeinen Pirschzeichen, so würde ich es nennen, ja, dass man das einfach dann auch erkennt, aber das kann ich im Zeitfenster von 2 Stunden eben nicht machen, das muss ich mir einfach nochmal in Ruhe das Revier anschauen. Schadet vielleicht auch nichts, wenn man dann mal den ein oder anderen Landwirt, der dort im Revier auch tätig ist, dass man zufällig mit ihm das Gespräch eben aufgreift und ja mal fragt, hey, wie sieht's denn eigentlich aus, wie war's denn eigentlich so mit den Wildschäden in den letzten Jahren? Oder gibt's sonst irgendwelche Befindlichkeiten? Ja, also gibt's auch die tollsten Geschichten, wo ich schon für Leute Reviere angeschaut habe, nur ganz kurz am Rande, ich habe für einen Privatier ein Revier angeschaut, das konnte er kaufen, eine Eigenjacht, wo dann im Prinzip der Immobilienmakler sagte, ja, da können Sie ja auch Häuschen hinstellen und da können Sie Wildacker machen und Kehrungen und. Nach genauer Betrachtung habe ich dann festgestellt, dass dieses komplette Revier in einem Naturschutzgebiet ist, wo weder ein Haus gebaut werden darf an den See, weder eine Kehrung betrieben werden darf oder ein Wildacker angelegt werden darf und ja, somit sorgt das auch ganz schnell mal dafür, dass man sich gegen so ein Revier entscheidet.
Also der tiefere Blick hinter die Kulissen ist mehr als empfehlenswert.
Ja, und vor allen Dingen tiefere Blick hinter die Kulissen, jawohl. Und auch da, auch wenn man meint, man hat da wirklich Ahnung davon, von einem Revier, kann man sich auch nochmal den einen oder anderen dazu holen, der das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und ohne Euphorie das vielleicht auch nochmal bewerten kann.
Und das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Wenn wir nämlich im Revier unterwegs sind, mit Karte, Kompass, ist das heute selten geworden. Die meisten sind mit eher einer App und GPS, Google Maps und Co. unterwegs. Und genau deshalb werden wir vom Kreisjagdverein Fritz Lauenberg aus gemeinsam mit der Jagdschule Knöllwald in 2027 ein Seminar anbieten. Analoge Orientierung mit Karte und Kompass. Dass man auch analog da unterwegs ist. Und das Analoge ist nämlich dasjenige, welche, mit dem man einem Revier wirklich kennenlernt.
Ja, back to the roots, klar. Eben, wie finde ich mich zurecht? Und natürlich auch das Thema Pirschzeichen im Allgemeinen, weil viele laufen klar mit Jägeraugen durch den Wald und erkennen auch viele Dinge. Aber da wollen wir dann auch nochmal genauer zeigen, hey, wo finden wir da jetzt noch mehrere Pirschzeichen, Pflanzenarten, die vielleicht verbissen sind und. Was eben auch ganz spannend und interessant ist, auf Wildvorkommen, ja, wo man denkt, zum Beispiel hier in einem rotwildfreien Gebiet auf einmal doch Rotwild gefährdet wurde oder einen Schellschaden man dann findet. Also man sollte einfach nochmal ein bisschen sensibilisiert werden, damit man einfach ja mit offenen Augen durch den Wald läuft als Jäger.
Ein Revier wirklich zu kennen bedeutet also deutlich mehr als zu wissen, wo die Grenzen verlaufen oder welche Kanzel wo steht. Revierkenntnis wächst mit jedem Gang durchs Revier, mit jeder Jahreszeit, mit Beobachtungen, aber eben auch mit Gesprächen und der Bereitschaft, die eigene Einschätzung immer wieder zu hinterfragen. Und weil Orientierung dabei mehr ist als ein blauer Punkt auf dem Smartphone oder welche Farbe er auch immer haben mag bei euch, greifen wir das Thema 2027 noch einmal praktisch auf. Wir werden vom Kreisjagdverein gemeinsam mit der Jagdschule Knöwald zu einem Seminar einladen, rund um die analoge Orientierung mit Karte und Kompass und vielleicht auch ein klein wenig GPS dabei. Bis zur nächsten Folge von Revierfunk, Waldmannsheil, Horridor.